Lasst uns beten. Jesus, was für ein majestätischer König du bist. Und was für eine Gnade darin, vor deinem Thron stehen zu dürfen und mit Freimütigkeit vor deinen Thron kommen zu dürfen. Jesus, was für eine überwältigende Wahrheit, dass du sagst, dass dein Thron ein Gnadenthron ist. Dass es ein Ort ist, wo wir hinkommen und Gnade empfangen. Herr, du sagst in deinem Wort, wir haben aus deiner Fülle empfangen Gnade um Gnade. Jesus, wir sagen heute Morgen von dir, vor dir, dass du Gott bist. Du bist das Haupt. Du bist alles, Herr. Alles kommt von dir, ist durch dich und fließt zu dir hin. Du bist der Sinn allen Lebens. Du bist Alpha und Omega. Du bist Anfang und Ende. Mit dir hat alles begonnen und mit dir endet alles. Herr, und ohne dich ist nichts. Und außerhalb von dir ist kein Leben. Und das erkennen wir an, dass sehen wir in deinem Wort und das erleben wir. Danke, dass du hier bist. Amen. Darf ich euch am Anfang eine Geschichte erzählen, die noch nicht viel mit der Predigt zu tun hat, aber es ist okay, wenn es auf der Aufnahme ist. Wir hatten Urlaub, Steven und ich, wir waren auf Gran Canaria und wir haben uns über den Sonntag, den wir dort waren, eine Gemeinde gesucht und haben eine Gemeinde gefunden, die in einem, so wie wir es wahrgenommen haben, sehr, sehr dunklen Ort sich trifft, eine sehr kleine Gemeinde. Und wir kamen dahin und die Gemeinde besteht aus vielleicht 20 Leuten, die dort tatsächlich wohnen und aus, es waren circa 25 Besucher da, die einfach als Touristen, so wie wir, da waren oder längere Zeit dort in ihrer Rente einfach Wochen verbringen und so weiter. Und wir haben den Altersdurchschnitt erheblichst gesenkt, denn der lag bestimmt bei 65, 70. Also eigentlich waren wir, glaube ich, die einzigen unter 60. und der Gottesdienst war sehr, sehr einfach. Vorne hat ein Mann, nee, der war auch unter 60, der hat Klavier gespielt. Und wir haben Lieder, Anbetung gemacht, wir haben Lieder gesungen und es kam eine Predigt und ich hatte den kompletten Gottesdienst, hatte ich Tränen in den Augen. Und danach habe ich zu Steven gesagt, wir sprechen Englisch miteinander, I just love the bride of God. Ich liebe die Braut Gottes. Weil das waren Personen dort, das war so echt und das war so tief. Und es waren Menschen, die seit Jahrzehnten, seit Jahren treu ihrem Gott nachfolgen, treu und demütig einfach mit ihrem Gott gehen. Und es war mehr, als eine Lobpreisband machen kann. Es war mehr, als ein Prediger machen kann. Das war mehr, als eine, er hatte PowerPoints, deren Hintergrund waren Schimpansen zum Teil. Also war, ja, aber es war die Braut Gottes. Und die Menschen in dieser Braut und das, was Jesus in diesen Menschen macht, ist so, so, so schön. Und ich habe zu Steven, oder wir haben darüber gesprochen, uns ging es beiden so, und wir haben gesagt, Jesus, bitte reife uns auf dieselbe Art und Weise, wie du diese 20 Leute dort gereift hast über Jahrzehnte. Da war so ein Herz, da war so eine Liebe, da war so eine Echtheit vor Gott und so eine Reife und eine Treue. Und das ist die weltweite Braut, das ist das, wie Jesus Gestalt gewinnt in seiner Braut, weltweit auf Gran Canaria, hier in Mannheim, wo auch immer. Das ist Jesus, den man trifft. Ich finde es faszinierend, dass egal wo man hinkommt, wenn man Menschen trifft, die mit Jesus ihr Leben gehen, dass man dasselbe in jedem sieht, nämlich Jesus. Das ist er, der Gestalt gewinnt in Menschen und das ist unser Ziel. Okay, wir wollen Jesus ähnlicher werden, weniger von uns und mehr von ihm. Seid ermutigt. Wir sind Teil dieser wunderschönen Braut und ich freue mich da sehr drüber. Kolosserbrief, unser Text heute Morgen, Kolosser 4, 5 und 6. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Kauft die rechte Zeit aus. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Ich lese es nochmal. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Kauft die rechte Zeit aus. Danke. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Unser Text heute Morgen wirft ein recht interessantes Thema auf, sage ich mal. Es geht um unseren Umgang mit den Menschen, die, wie der Text jetzt hier sagt, die nicht zur Gemeinde gehören. Das ist die NGÜ-Übersetzung, die Elberfelder sagt, mit den Menschen, die noch draußen sind. Übersetzt mit den Menschen, die Gott noch nicht kennengelernt haben, die nicht wissen, dass es einen Gott gibt, der eine persönliche Beziehung zu ihnen haben möchte. Sprich, es geht darum, wie sollen wir umgehen mit unseren Familienangehörigen, die Gott nicht kennen, mit unseren Arbeitskollegen, unseren Nachbarn, unseren Kommilitonen, unseren Freunden und so weiter. Und die, ich nenne es mal Anweisungen, die Paulus dafür gibt, die möchte ich gerne parallel betrachten mit einer Begebenheit aus dem Johannesevangelium, wo wir Jesus erleben, wie er das tut. Denn das ist das, wovon wir lernen möchten. Er ist es, der in uns Gestalt gewinnen möchte, und die Bibel verstehen wir durch Jesus und in Jesus. Okay? Und diese Begebenheit steht in Johannes Kapitel 4 ab von Anfang an. Und da fangen wir einfach mal an zu lesen, und ich werde es immer wieder unterbrechen. Und wir wollen einfach von Jesus lernen, okay? Das ist unser Ziel, von Jesus lernen. Johannes 4, die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Johannes der Täufer. Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit, müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt und seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Hier machen wir erstmal einen kurzen Stopp, weil wir ein paar Dinge wissen müssen, um zu verstehen, was hier eigentlich passiert. Kurze Reise zurück in die Geschichte von Israel. Circa 975 vor Christus, also circa ein bisschen mehr als, nee, circa 1000 Jahre bevor das passiert ist, war Israel durch einen Bürgerkrieg zerrissen und wurde aufgeteilt in ein Nordreich und in ein Südreich. Und das Nordreich wurde damals das Haus Israel genannt und das Südreich wurde genannt das Haus Juda. Und das Nordreich hatte die Hauptstadt Samaria und das Südreich die Hauptstadt Jerusalem. Und dann kam es 741 bis 721 vor Christus dazu, dass die Heere von Assyrien kamen und das Haus Israel, also im Nordreich, das Haus Israel erobert haben und die Israeliten, die dort wohnten, deportiert haben sozusagen, haben sie rausgenommen und haben sie angesiedelt in Assyrien. Und im Austausch dazu haben sie ausländische Kriegsgefangene genommen und haben sie in Israel angesiedelt. Die Strategie, die dahinter stand, oder der Gedanke, der dahinter stand, war, sie wollten verhindern, dass die Israeliten eine Einheit bilden, sich zusammenfügen, sowohl in Israel als auch in Assyrien und praktisch wieder stark werden. Und deswegen haben sie da einen personellen Austausch vorgenommen, sage ich mal. Und durch diesen Austausch, durch diese ausländischen Kriegsgefangenen, die in Israel angesiedelt wurden, entstanden Mischehen und entstand ein Mischvolk. Und dieses Mischvolk sind die Samaritaner. Und diese Samaritaner, weil sie dieses Mischvolk waren, waren in den Augen der Juden unrein. Sie waren in den Augen der Juden unrein, und zwar in einem solchen Ausmaß, dass ein Jude nicht durch Samarien reisen wollte und auch nicht durch Samarien gereist wäre. Die waren in den Augen der Juden so unrein, dass die Juden den Kontakt mit den Samaritern eigentlich komplett vermieden haben. Bis dahin, dass es ein ungeschriebenes Gesetz, vielleicht sogar ein geschriebenes war, nicht aus einem Gefäß mit einem Samariter zu trinken oder zu essen oder ein Gefäß zu verwenden, das einem Samariter gehört oder das er verwendet hat. Da war eine unheimliche Trennung, einfach eine Feindschaft, sage ich mal. Okay, das müssen wir verstehen, um zu verstehen, was hier passiert. Denn umso erstaunlicher, was Jesus hier tut. Jesus möchte von Judäa nach Galiläa reisen. Und du kannst mal die Karte kurz zeigen. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Judäa hier unten, Galiläa hier oben. Und der kürzeste Weg führt durch Samarien. Und das ist etwas, was ein Jude nicht getan hätte, durch Samarien zu reisen. Und was macht Jesus? Hier steht, und sein Weg führte ihn durch Samarien. Er geht diesen Weg. Okay? Jesus beschließt, diesen Weg zu gehen. Und was passiert dann? Gegen Mittag kommt er an diesen Brunnen. Er ist müde von der Reise. Seine Jünger gehen in die Stadt in Samarien, um Essen zu besorgen. Und dann kommt eine Frau, um Wasser zu schöpfen. Und das ist das Nächste, was in dieser Geschichte ungewöhnlich ist. Denn Wasser geschöpft wurde damals zweimal am Tag. Die Frauen sind morgens und abends an den Brunnen gegangen und haben Wasser geschöpft. Und diese Frau kommt am Mittag und schöpft ihr Wasser. Und wir können uns nur ausmalen, was das passiert und was das bedeutet. Und ich denke, es bedeutet, dass diese Frau allen anderen Frauen aus dem Weg gehen wollte. Wir erfahren später im Text, dass sie ein moralisch zweifelhaftes Leben hatte. Und ich denke, dass das eine Frau war, die viel mit Ablehnung zu tun hatte, die viel konfrontiert wurde mit dem Bild, das über sie existierte. Eine Frau, die verachtet wurde, auf die mit dem Finger gezeigt wurde, über die gelästert wurde. Und diese Frau ist nicht wie alle anderen ihr Wasser schöpfen gegangen, sondern sie ging mittags. In der Mittagshitze, wo eigentlich keiner das Wasser schöpfen geht. Und Jesus muss sich das auch gedacht haben, mal abgesehen davon, dass er alles weiß. Und er spricht sie an und bricht damit noch weitere Tabus. Er hat schon das Tabu gebrochen, durch Samarien zu reisen. Er hat das Tabu und er bricht dann das Tabu Nummer 1. Er spricht mit einer Samariterin, die zu dieser verhassten Mischrasse gehören. Zu dieser Mischrasse, die Juden eigentlich nicht mögen oder die Juden für unrein halten. Er spricht mit einer Frau, von der eigentlich klar ist, diese Frau lebt in Sünde, diese Frau ist irgendwie von zweifelhaftem Ruf, sonst würde ich sie jetzt mittags hier nicht ihr Wasser schöpfen. Er spricht eine Frau am helllichten Tag auf einem öffentlichen Platz an. Das hätte ein Jude zu der Zeit, ein ehrbarer Jude, sage ich mal, nicht gemacht. Und er bittet die Frau, um etwas zu trinken. Er möchte aus demselben Gefäß wie eine Samariterin trinken. Das macht kein Jude. Jesus bricht ein Tabu nach dem anderen. Und was sagt uns das über das Herz von Jesus, das in uns Gestalt gewinnen soll und dem wir ähnlicher werden wollen? Was sagt uns das? Das sagt uns, Jesus hat keine Berührungsängste, sondern Jesus sucht das, was verloren ist. Jesus kümmert sich nicht um Äußerlichkeiten, um Vorurteile, um irgendwelche Konventionen oder Hindernisse. Er macht keine Unterschiede und er kennt keine Berührungsängste. Lukas 19,10, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und dieser Vers, Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, steht im Kontext der Geschichte von Zachäus. Und Zachäus war ein Zöllner. Und Zöllner waren genauso diese Randschicht der Bevölkerung, mit der niemand was zu tun haben wollte. Und das sehen wir mit allen. Jesus setzt sich zusammen mit den Prostituierten. Er setzt sich zusammen mit den Zöllnern, mit den Samaritern. Es zieht sich weiter in der Apostelgeschichte. Ihr alle kennt die Geschichte von Philippus, der da auch später entrückt wird und der auf diese erstaunliche Art und Weise einfach auf diesen Kämmerer trifft aus Äthiopien und ihm das Evangelium erzählen soll. Jetzt gerade erst im Urlaub habe ich die Geschichte gelesen und das erste Mal fiel mir auf, dass dieser Mann ein Eunuch war. Und Eunuchen waren per Gesetz vom Gottesdienst ausgeschlossen. Ist es nicht toll, wie konsequent Jesus sucht, was verloren ist, um es zu retten? Und es geht weiter in der Apostelgeschichte, dass Gott dem Petrus ein so erstaunliches, eindrückliches Erlebnis schenkt, durch das er ihm sagt, ich möchte, dass das Evangelium nicht bei den Juden bleibt, sondern es soll zu den heidnischen Völkern gehen. Das ist dieses Bild mit den Tieren und Petrus soll das essen und Petrus sagt, ich habe noch nie was gegessen, was unrein ist. Und Gott sagt, du sollst es essen, weil in meinen Augen ist es nicht unrein, okay? Gottes Liebe ist grenzenlos, kennt keine Liebe, es kennt keine Grenzen. Es ist eine Liebe, die sucht, was verloren ist. Ich erinnere euch an die Gleichnisse, die Jesus erzählt. Der gute Hirte, der das verlorene Schaf sucht. Der gute Hirte lässt die 99 im Stall stehen und er sucht das eine dreckige, verirrte Schaf, das irgendwo abgemagert in der Ecke hängt in den Dornen. Ich möchte euch ein Erlebnis erzählen, das mir das sehr deutlich gemacht hat, dass Gott ein Gott ist, der Menschen sucht. Ich war mit dem Auto unterwegs, das ist schon ein paar Jahre her, und ich war verabredet und war pünktlich, das bin ich in der Regel, ich bin deutsch. In dieser Hinsicht bin ich sehr deutsch. Ich werde auch immer sehr schnell hippelig, wenn wir nicht pünktlich sind. Und ich war im Auto unterwegs und ich war eigentlich schon fast am Ziel. Und dann sah ich am Rand zwei junge Frauen stehen, die per Anhalter mitgenommen werden wollten. Und ich fuhr an ihnen vorbei und Gott gibt mir in meinen Geist mit einer so großen Autorität, ihr kennt es, wenn Gott was sagt und ihr habt einen Gedanken, der so viel Autorität in euch hat, dass ihr wisst, okay, er spricht. Und er sagt zu mir, fahr noch mal im Kreis, lass die einsteigen, fahr sie hin, wo sie hinwollen und erzähl ihnen von mir. Und ich wusste, wenn ich das jetzt nicht tue, bin ich ungehorsam. Also bin ich außen rum gefahren und habe angehalten, habe die Tür aufgemacht und die zwei fragen mich, wo fährst du hin? Und ich sage, also eigentlich bin ich schon da, aber ich fahre euch hin, wo ihr hin wollt. Dann sind die eingestiegen. Das waren zwei junge Mädchen, jünger als ich damals, die schon optisch gesehen von irgendeiner guten Party kamen. Gut, in Anführungsstriche. Und dann saßen wir da und ich saß so am Steuer und ich dachte, Mann, Jesus, wie bringe ich denn jetzt das Gespräch auf dich? Also es ist jetzt irgendwie so ein bisschen aus sehr heiterem Himmel. Und dann meinte die eine zur anderen, geht's dir besser? Und dann habe ich eingehakt und gefragt, was ist denn los? Und dann hat sie erzählt, die andere hat Probleme mit der Lunge und bekommt manchmal so Atemnot, dass sie Angst hat, sie stirbt. Und dann habe ich gesagt, okay, weißt du, wo du bist, wenn du stirbst? Und dann, Achtung, dann war ihre Antwort, ich hoffe bei Jesus, aber ich bin mir da nicht so sicher. Und dann habe ich gesagt, wieso bist du dir da nicht so sicher? Und dann hat sie gesagt, weißt du, wir sind aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus. Wir haben Jesus kennengelernt, aber wir sind sehr weit weg davon. Und wir haben Drogen genommen, wir haben viel Party gefeiert, wir haben Beziehungen und so weiter. Und gerade vor einer Woche lag ich abends im Bett, sagte sie zu mir, und ich habe zu Jesus gesagt, Jesus, wenn du mich noch willst, dann such mich. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du, dass Jesus gerade zu mir gesagt hat, ich soll euch ins Auto lassen und soll euch von ihm erzählen? Bist du dir bewusst, dass Jesus dich hiermit gesucht hat? Verstehst du, dass Jesus dich hiermit gesucht hat? Ich hoffe, sie haben es verstanden, ich habe keinen Kontakt mehr mit ihnen. Ja? Jesus ist ein Gott, der Menschen sucht. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er möchte, dass wir beteiligt sind an dieser Suche. Und etwas, was dafür nötig ist, ist, dass wir Berührungsängste ablegen. Und die sind da, wenn wir ehrlich sind. Die sind sogar da in unseren eigenen Familien. Und die sind da, was irgendwelche Randgruppen angeht, die sind da, was andere Leute angeht. Diese Berührungsängste entstehen aus Menschenfurcht, aus Unsicherheiten, aus vielen verschiedenen Dingen. Ja? Und die sind da. zum Kolosserbrief schreibt: Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Jesus sucht, was verloren ist, um es zu retten. Okay, wir gehen weiter in unserem Text von der Frau am Brunnen. Jesus reagiert jetzt auf die Überraschung, die die Frau gezeigt hat, dass Jesus von ihr das Wasser haben möchte. Vers 10, Jesus antwortete: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief, woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden. Jesus gab ihr zur Antwort: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Herr, gib mir bitte von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Jesus lenkt das Gespräch mit der Frau erstmal weg von dieser Feindschaft zwischen den Juden und den Samaritern oder von irgendwas. Und er nimmt die Gelegenheit wahr, ihr eigentlich vom Evangelium zu erzählen. Und er tut das, obwohl, das haben wir weiter vorne gelesen, obwohl er sehr erschöpft war von der Reise. Und es sagt uns zwei Sachen. Es sagt uns erstens, Jesus kennt keine ungelegene Zeit. Jesus kennt keine ungelegene Zeit. 2. Timotheus 4, Vers 2. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Jesus war müde von der Reise und er hätte sagen können, hey, gib mir was zu trinken und dann trag deinen Krug heim, ich bin jetzt erschöpft, ich bin müde. Aber er kennt keine ungelegene Zeit, um das Evangelium zu teilen. Ich kenne Jesus nicht so, wie ich aus seinem Wort nehme und wie ich ihn erlebe. Ich kenne ihn nicht als jemanden, der sich von A nach B hetzen lässt. Zum Beispiel wurde er gerufen, um die kranke Tochter dieses Jairus zu heilen. Und dann kam diese blutflüssige Frau dazwischen und er hat sich ihr gewidmet. In der Zwischenzeit ist die Tochter gestorben. Und irgendwann ging er dann hin und hat sie auferweckt zum Leben. Aber Jesus hat immer die Menschen, die ihn auf seinem Weg von A nach B begegnet sind, die hat er immer gesehen. Und es gab für ihn keine ungelegene Zeit zu sagen, ich habe jetzt gerade eine andere Agenda. Ich habe jetzt gerade was anderes vor. Ich bin jetzt leider too busy für das, was du vielleicht brauchst oder was du vielleicht hast. Und was für ein Vorbild. Weil so oft hetzen wir von A nach B und haben überhaupt keinen Blick dafür, was für Menschen Gott uns vielleicht gerade in den Weg stellt. Ja, wie das Erlebnis, was ich euch vorhin erzählt habe. Ich bin froh, dass ich darauf gehört habe, aber ich habe es auch nur, weil die Autorität in dem Gedanken und in der Stimme Gottes so, so laut war. Und übrigens, in addition, der Freund, mit dem ich mich treffen wollte, oder die Freunde, die kamen alle im selben Auto, also im zweiten Auto, in dem gleichen, und das Auto war voll. Und ich habe später diese Geschichte erzählt, und der Freund sagte zu mir, ich habe dasselbe gehört, aber mein Auto war voll. Ist das nicht krass? Gott sucht Menschen, ja. Ich glaube, er hat es ausgestreut bei so ziemlich jedem Christ, der an diesen beiden Menschen vorbeigefahren ist, okay? Am Ende eines Tages möchte ich nicht meinen Plan durchgezogen haben, sondern möchte ich auf Gottes Führen gehört haben und möchte ich offen gewesen sein dafür, dass ich vielleicht jetzt meine Agenda nicht völlig erfüllt habe, aber dass die Menschen, die in meinen Weg gekommen sind, dass ich offen für die war, okay? Jesus kennt keine ungelegene Zeit und der nächste Punkt hängt damit untrennbar zusammen. Jesus weiß um die Bedeutung seiner Botschaft. Jesus weiß um die Bedeutung seiner Botschaft und das ist auch der Grund, warum es für ihn keine ungelegene Zeit gibt. Denn diese Botschaft ist größer und ist wichtiger als alles andere. Und ich sage das gern nochmal, weil ich sehr gerne sage, wir sollen Verwalter der Geheimnisse Gottes sein. Uns wurde die Verwaltung der Geheimnisse Gottes anvertraut. Und das größte Geheimnis ist Jesus selbst. Jesus selbst, er ist das Geheimnis, das dir anvertraut ist. Und das du weitergeben sollst. Das Geheimnis, dass wer von dem lebendigen Wasser trinkt, wie es Jesus zu dieser Frau sagt, dass der nie wieder dürstet, sondern dass der ewiges Leben hat, dass der was hat, was ewig ist. Okay, dass der das Leben hat. Offenbarung 22, Vers 17, und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es höre, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Der Geist und die Braut sagen, komm. Die Braut, das sind wir, die Braut Christi. Der Geist und die Braut sagen, komm, wir sollen Teil von dem sein. Wir sollen genau das tun, was Jesus an diesem Jakobsbrunnen getan hat. Wir sollen denen, die dürsten, dieses lebendige Wasser anbieten und sagen, wenn du Durst hast, dann komm und nimm dieses Wasser umsonst. Umsonst. Du kannst nichts dafür tun, es ist reine, reine Gnade. Der Vers im Kolosserbrief drückt es so aus, dass er sagt, kauf die Zeit aus. Kaufe die Zeit aus. Sei dir bewusst, dass du die wichtigste Botschaft aller Zeiten verwaltest. Lerne, keine ungelegenen Zeiten zu kennen, sondern jederzeit bereit zu stehen und auszuteilen, was Gott dir als dem Verwalter seiner Geheimnisse anvertraut hat. Und lass dich von der Liebe anstecken, die in Jesus brennt und die keine Grenzen kennt, die sich nicht zurückhalten lässt von was auch immer. Weiter in unserer Geschichte. Die Frau bittet also Jesus um das Wasser, weil sie es für unheimlich praktisch hält, dann nie wieder zu dem Brunnen kommen zu müssen. Und was macht Jesus? Jesus ändert sehr abrupt das Thema. Wenn ihr mal aufmerksam die Evangelien lest, Jesus macht das sehr häufig. Manchmal liest man was und man denkt, Jesus, du hast nicht auf die Frage geantwortet. Aber Jesus tut das, weil er tiefer sieht und weil er weiter sieht. Und es ist interessant, auf was für ein Thema Jesus hier jetzt kommt. Er sagt zu der Frau, Vers 16, geh und rufe deinen Mann. Entgegnete Jesus, komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagt die Frau. Das stimmt, erwidert Jesus, du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Und die Frau sagt, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Jesus sieht tiefer und er adressiert volltreffermäßig den wunden Punkt. Und er adressiert die Zerbrochenheit dieses Lebens und er adressiert die Verlorenheit dieser Frau. So zielsicher. Und er findet sehr, sehr deutliche Worte. Und das Erstaunliche in meinen Augen ist, dass diese Frau, die jeden gemieden hat und mittags ihr Wasser schöpfen gegangen ist, dass diese Frau kein bisschen ablehnend reagiert. Kein bisschen ablehnend. Und warum? Weil Jesus voller Gnade und voller Wahrheit ist. Das beschreibt ihn so gut. Er ist voller Gnade und er ist voller Wahrheit. Oder wie unser Text im Kolosserbrief das sagt, seine Worte, das sollen unsere Worte sein, und sie sollen ihm ähnlich sein. Unsere Worte seien alle Zeit in Gnade, aber mit Salz gewürzt. Voller Gnade und voller Wahrheit, das ist Jesus. Und das ist so annehmbar für Sünder. Da kann Jesus seinen Finger genau auf die wunde Stelle legen. Aber davor hat er dieser Frau gezeigt, dass seine Liebe jede Regel bricht, um mit ihr zu sprechen. Okay? Psalm 62, 12 und 13. Interessanter Vers. Eines hat Gott geredet und zwei Dinge sind es, die ich gehört habe. Eines hat Gott geredet, zwei Dinge habe ich gehört, dass die Macht bei Gott ist und dein, o Herr, die Gnade. Das ist interessant. Eine Sache sagt Gott und es sind zwei Dinge, die wir hören. Dein, o Herr, ist alle Macht. Das ist das Salz, das ist die Wahrheit, das ist Gott ist die Richtschnur aller Dinge. Er ist ehrfurchtgebietend, er ist ein verzehrendes Feuer. Aber dein ist die Gnade. Eine Sache hat Gott gesagt, zwei Dinge habe ich gehört, dass dein die Macht ist und dein die Gnade. Eine Sache hat Jesus gesagt, Zwei Dinge habe ich gehört, Wahrheit und Gnade. Eine Sache sagt er, zwei Dinge höre ich. Ich merke das Salz und ich merke Gnade. Okay? Und das ist das, wo unser Kolosserbrief uns dazu auffordert, unser Text heute. Eure Worte seien allezeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ich möchte Jesus darin sehr viel ähnlicher werden. Voller Gnade und voller Wahrheit zu sein in unseren Worten und diese deutlichen Worte zu finden, wie Jesus das hier tut. Wir überspringen einen Teil von unserem Text. Die Konversation geht einfach ein bisschen weiter. Die Samariterin stellt eine für die Samariter damals eine theologisch wichtige Frage. Und schließlich gibt Jesus sich und ist auch da sehr deutlich als Messias zu erkennen. Vers 25. Die Frau ist am Reden. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da geht es um die theologische Frage, die sie gestellt hatte. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen. Doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wollte oder worüber er mit ihr redete. Und jetzt Achtung, was passiert. Die Frau ließ ihren Krug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, komm mit. Ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe, ob er wohl der Messias ist. Die Frau, die es gewohnt war, allen aus dem Weg zu gehen, die Berührungsängste hatte, die mittags ihr Wasser geschöpft hat, diese Frau geht in den Ort zurück, um allen Leuten zu sagen, wen sie gerade getroffen hat. Diese kurze Begegnung mit Jesus hat eine gewaltige Veränderung in der Frau ausgelöst. Und wenn wir es uns genauer anschauen, ist sie Jesus ein ganzes Stück ähnlicher geworden. Denn sie tut genau das, was sie eben von ihm erlebt hat. Sie kennt keine Berührungsängste. Sie geht, um die Leute zu treffen, denen sie sonst aus dem Weg gegangen ist, und um ihnen eine Botschaft zu bringen. Sie kennt keine ungelegene Zeit. Sie hatte gerade ihre Aufgabe. Sie war am Wasser schöpfen. Sie lässt ihren Krug am Brunnen stehen. Sie lässt liegen, was sie gerade getan hat, weil sie die Bedeutung der Botschaft kennt, die sie gerade gehört hat. Und sie geht und sie findet sehr deutliche Worte. Okay? Diese kurze Begegnung mit Jesus hat diese Frau auf eine Art und Weise so verändert, dass sie plötzlich Jesus ähnlicher wurde. Und das ist mit mein wichtigster Punkt. Wenn wir Jesus begegnen, werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und unser Text heute Morgen, unser Kolossertext, fordert uns dazu auf, unsere Zeit auszukaufen, unseren Glauben zu bezeugen, Worte zu sprechen, die voll Gnade und voll Salz sind. Fordert uns auf zu einem weisen Umgang mit denen, die noch nicht Gott kennen. Und das wollen wir alles werden, aber das erreichen wir vor allem dann, wenn das Herz Jesu in uns Gestalt gewinnt. Und es gewinnt dann Gestalt in uns, wenn wir ihm begegnen, so wie diese Frau. Diese Liebe, die wir haben sollen, die Grenzen überwindet und die keine Berührungsängste kennt, die entsteht dann in dir, wenn du verstehst, dass Jesu Liebe zu dir auch keine Grenzen kennt und kannte. Jesus hatte keine Berührungsängste mit dir, mit deiner Schuld, mit deinem Schmutz, mit dem Dreck deines Lebens, sondern er ist sogar zur Sünde geworden. Und wo wir diese grenzenüberschreitende Liebe kennenlernen, da fangen wir an, sie zu geben. Diese Haltung, keine ungelegenen Zeiten zu kennen, Menschen gegenüber, die wächst in uns, je öfter wir erleben, dass Jesus ist nie zu erschöpft, um dir Wasser des Lebens zu geben. Wenn du an diesen Brunnen kommst und Jesus ist, wie bei dieser Frau, Jesus war erschöpft, aber er war als Mensch nie zu erschöpft, um dieses Wasser auszuteilen. Seine Quelle versiegt nie. Er ist nie ausgetrocknet und leer. Jesus wird nie müde und er schläft nie. Und er ist immer bereit, dir dieses Wasser anzubieten. Diese Weisheit in deinen Worten, voller Gnade und voller Wahrheit, die wächst dann, je öfter du ihn in der Form zu dir reden hörst. Je öfter er eine Sache sagst und du zwei hörst, dass sein die Macht ist und sein alle Gnade. Jesus fordert nicht in erster Linie nur Dinge von dir, sondern er möchte, dass du weitergibst, wie du ihn selbst erlebst. Jesus sagt, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Ihr sollt lieben, denn ich habe euch zuerst geliebt. Vergebt einander, so wie ich euch vergeben habe. Weide meine Lämmer, sagt er zu Petrus und zu uns. Und ich bin dein guter Hirte. Zuerst wirst du erleben, was es heißt, einen guten Hirten zu haben. Okay? Jesus zu begegnen verändert uns. Und wenn wir in sein Angesicht schauen, dann werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und weißt du, wie du in sein Angesicht schauen kannst? Indem du dieses Buch, die Bibel, öffnest. Zum Beispiel in der Begebenheit von dieser Frau am Brunnen. Und einfach mal ihn darin sehen lernst, was er eigentlich tut. Was tut Jesus da eigentlich? Was von seinem Herzen wird er ausgedrückt? Wie ist er? So können wir ihn anschauen. Er ist uns sehr greifbar und sehr nah gemacht in diesem Buch. Und das Gute ist, und das ist mein letzter Satz, Jesus möchte. Er möchte dir begegnen. Die Jünger kommen dann zurück und sagen, Jesus, isst doch was. Vorhin hast du doch auch noch Hunger gehabt. Und Jesus antwortet und sagt, ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst. Und meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun und zu vollenden, was er mir aufgetragen hat. Nämlich das zu suchen und zu retten, was verloren ist. Nämlich dem zu begegnen, der verloren ist und dir genauso zu begegnen. Er möchte das. Das ist das, wofür er gelebt hat und wofür er gestorben ist, dass das möglich ist. Jesus möchte, dass wir ihn kennen mit diesem Herz, das er hat, das keine Berührungsängste hat, das das Verlorene sucht, das keine ungelegene Zeit kennt, um die Bedeutung dieser Botschaft weiß und klare Worte voller Gnade und Wahrheit findet, um sie weiterzugeben. Und er sagt am Ende dieses Kapitels im Vers 35 zu seinen Jüngern, blickt euch einmal um und seht euch die Felder an, sie sind reif für die Ernte. An einer anderen Stelle sagt er, die Ernte ist reif, aber es gibt wenige, die tatsächlich arbeiten und die Ernte einholen. Die reife Ernte sind Menschen, die wie diese Frau am Brunnen so durstig sind nach diesem lebendigen Wasser. Und wo Jesus Menschen ruft und Menschen sucht, die Berührungsängste ablegen, die lernen, keine ungelegenen Zeiten zu kennen, die Bedeutsamkeit dieser Botschaft kennen, die wirklich dieses Geheimnis verwalten und die ihm ähnlich sind in der Art, wie sie voller Gnade und voller Wahrheit sprechen und es lernen, den Kern der Dinge einfach zu treffen, und zwar so, dass es annehmbar ist. Die Ernte ist reif, und wenn wir uns umschauen, wie Jesus sagt, blickt euch einmal um und seht euch die Felder an, sie sind reif für die Ernte. Ich glaube an eine reife Ernte in dieser Region und ich glaube an eine reife Ernte in meinem Umfeld. Und ich möchte lernen, Jesus hier ähnlicher zu sein. Jesus, ich danke dir für dein Herz. Ich danke dir dafür, wie du bist und dass du einfach anders bist. Du warst sehr anders für die Leute damals in ihrer Kultur, in ihrem Geprägtsein. Und du bist auch für uns anders und wir wollen dich kennen. Ja, wir wollen so vertraut sein mit deinem Herzen und wir wollen, dass genau dieses Herz in uns schlägt und uns treibt zu dem, was du tun möchtest. So öffne uns die Augen für die Ernte, die da ist, und arbeite einfach in uns und nimm weg, was weggenommen werden muss, schenke, was geschenkt werden muss. Wir lieben dich und wir geben dir die Ehre. Amen.